heute hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ich wurde eben schon sehr nett vorgestellt. Mein Name ist Josef Schminke. Ich bin 21 Jahre alt, jung. Das ist so ein bisschen Definitionssache. Und ich komme aus der Christengemeinde Arche Alzertal in Hamburg und studiere seit anderthalb Jahren praktische Theologie. Das ist bei IGW, dem Institut für gemeindeorientierte Weiterbildung. Wenn ihr da mehr Fragen zu habt, kommt gerne nachher auf mich zu. Und ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich hier gepredigt habe, war letztes Jahr um Ostern oder sowas. Und eine Sache, die ich erstmal highlighten möchte zum Anfang ist, es ist so schön, dass ich so viele Gesichter kenne und es ist so schön, dass ich so viele noch nicht kenne. Das ist so gut. Es ist ein richtig gutes Zeichen, dass ich in Gesichter gucke, die ich noch nie gesehen habe. Das darf gern so weitergehen. Der Stuhl neben euch ist übrigens nicht für eure Handtaschen, sondern dafür, dass noch mehr Menschen in Gemeinde kommen. Von daher, ich freue mich sehr. Und ich habe ein Thema mitgebracht. Wir haben bald die Predigtserie über Jüngerschaft, habe ich gehört, habe ich mit meinem Papa auch schon ein bisschen ausgetauscht. Und ich dachte mir, ich mache einen kleinen Vor-Vor-Einstieg. Und das passt ganz gut, weil wir gerade auf unserer Jugendfreizeit uns mit dem Thema mehr wie Jesus sein oder bei Jesus sein, wie Jesus werden und wie Jesus handeln beschäftigt haben. Und ich werde ein paar Zusammenschnitte daraus nehmen und habe heute was Eigenes nochmal daraus gemacht. Und es ist ein längerer Bibeltext, den ich mit habe. Aber erstmal eine grundlegende Sache. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt, warum ist Jesus auf dieser Erde gewesen? Warum beschäftigen wir uns damit, dass wir Jünger sein wollen? Dass wir sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ich glaube, es gibt drei Dinge, die dabei hervorstechen. Sie sind nicht allumfänglich, gerade auch eschatologische Dinge. Was passiert nach dem Tod? Das ist da alles nicht mit drin. Aber ich glaube, in drei Punkten kann man es gut zusammenfassen. Und der erste ist, Jesus war hier, um uns Menschen zu retten und uns mit Gott zu versöhnen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der zweite Punkt war, er wollte Gott offenbaren. Dadurch, dass Jesus hier auf dieser Erde war, können wir mehr und mehr verstehen, wer Gott eigentlich ist. Wir sehen seine Liebe, wir sehen seine Annahme, die er für uns hat, die so weit geht, dass es seinen Sohn gibt und noch deutlich mehr. Das Alte Testament ergibt auf einmal Sinn, dadurch, dass Jesus uns eine Perspektive gibt. Das lesen wir auch in Johannes 14, Vers 9. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das Dritte, und das vergessen wir, glaube ich, als Gemeinden häufig, er war Vorbild und Auftraggeber. Johannes 13, Vers 5. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. In Matthäus 28, der klassische Missionsbefehl, macht zu Jüngern alle Völker. Er hat ganz klar gesagt, ich bin nicht nur gekommen, damit wir versöhnt sind. Das ist das Wichtigste. Das ist das, warum wir dankbar sind und sagen, Gott, wir feiern dich und loben dich. Aber da ist er nicht stehen geblieben. Er ist wieder aufgestanden und hat gesagt, so, jetzt fangen wir erst richtig an. Du hast mich kennengelernt, dann lass uns doch auch den nächsten Schritt gehen. Lass uns doch auch gemeinsam diese Welt verändern. Wir wollen erleben, dass Jesus in dieser Welt real wird. Mehr real wird, als er jetzt ist, oder? Dafür bauen wir Gemeinden, dafür sind wir unterwegs, dafür studiere ich auch Theologie. Ich möchte mein Bestes geben, damit Jesus in dieser Welt offenbart wird. Alles, was er hier auf Erden tat, war für uns. Und unser Auftrag dahinter klingt eigentlich erstmal recht simpel. Kling dich in diesen Auftrag ein. Wenn das so einfach wäre, ne? Ich war letztens mit den Royal Rangers, mit den Pfadfindern, habt ihr hier auch in der Gemeinde, mit dem Topleiter unterwegs und wir haben eine Lenzfahrt gemacht. Das ist eine Fahrt, wo man eine Nacht draußen ist, nur mit den Leitern, damit wir einfach uns besser kennenlernen, mega tiefe Fragen. Und dort war so ein Baum, ich würde schätzen so 5-6 Meter hoch und der ragte über so ein Gebäude. Und ich, ihr müsst wissen, ich bin ein richtiger Schisser. Ja, ich habe mich nicht, also ich traue mich, habe mich nie getraut, so Bäume hochzuklettern als Kind. Ich war immer so, boah, nee, da falle ich runter, da passiert irgendwas Blödes. Oh, nee, auf gar keinen Fall. Aber so wie ich bin, ich habe manchmal einen recht großen Mund und stelle mich da vor meine Freunde und sage, boah, das wäre richtig cool, da auf dieses Dach zu klettern über den Baum, oder? Mein Freund nimmt Anlauf, springt den Baum hoch, ist auf dem Dach und ich gucke. Ich wollte eigentlich nur so tun. Also, ich kann das gar nicht. Eine Freundin von mir direkt hinterher, sind beide oben und ich stehe da wieder. Okay, jetzt muss ich ja auch. Und ich probiere es und ich krieg's zweimal nicht hin und beim dritten Mal habe ich es dann geschafft. Ich gehe diesen Berg hoch und oben streckt mir Niklas noch die Hand aus und sagt, komm, wir machen das letzte Stück gemeinsam. Und ich wusste, okay, weil er diesen Weg bereits gegangen ist, habe ich mir das überhaupt erst zugetraut, das wirklich zu tun. Ich wusste, okay, wenn Niklas und Mia das hinbekommen haben, dann schaffe ich es auch, da irgendwie hochzukommen. Selbst wenn sie mich hochziehen müssen, das letzte Stück, sie stehen schon da und haben es geschafft. Klettern ist so ein cooles Bild für Jüngerschaft. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, ja. Hier sehen wir es. Matthias, ich brauche deine Hilfe. Wie nennt man die Sachen, die da in den Berg mit reingerammt sind? Gibt es da einen Begriff für? Nö, okay. Sachen, wo man drauf tritt, nennen wir sie einfach mal. Ja? Und es ist eigentlich genau so, Jesus ist schon diesen Berg hochgeklettert. Jesus war auf dieser Erde, hat alles gemacht, ist auf den Berg hochgeklettert, hat das Gipfelkreuz erstürmt, das Kreuz auf sich genommen, ist am Kreuz gestorben, aber er hatte keine Hilfe, keine Dinger, wo man drauf tritt. Er ist den Berg hochgegangen, hat diesen harten Free-Solo-Climb auf sich genommen, um oben anzukommen, um am Ziel zu sein, um dir die Hand halten zu können und zu sagen, willst du diesen Weg mit mir gehen? Willst du meine Liebe annehmen, den nächsten Schritt mit mir gehen? Und er hat es nicht dabei gelassen, sondern er hat auch noch Hilfen eingebaut. Er hat Sicherheitsnetze eingebaut, Anker eingebaut, damit wir mit ihm gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen können. Jesus steht da und sagt, ich will mit dir da hochklettern. Und unsere Aufgabe, wie ich schon gesagt habe, ist, wir dürfen uns einklinken. Wir dürfen uns sicher sein, dass es hält, was Jesus da gebaut hat. Dass, wenn wir sagen, Jesus, du bist vorangegangen, ich will mit dir diesen Weg gehen, wird er mit uns diesen Weg gehen. Und das ist letztendlich Jüngerschaft. Das ist Nachfolge. Das ist die Bereitschaft zu sagen, Jesus, du bist doch schon vorausgegangen. Ich gehe dir hinterher, auch wenn ich es deutlich leichter habe, weil du es schon mal gemacht hast. Und trotzdem ist Jüngerschaft nicht leicht. Ich war schon mal mit Matthias bouldern. Ich sag euch, Freunde, der hat mich so abgezogen. Also da habe ich mich wirklich wie der größte Anfänger gefühlt. Ja? Also Klettern ist nicht immer leicht. Und es gibt Leute, die sind uns voraus. Und es gibt Leute, denen sind wir voraus und können andere Dinge beibringen. Aber das ist das Schöne, weshalb wir ein Leib, eine Gemeinde sind. Gott gibt uns Steigbügel, die helfen. Und trotzdem ist es für uns häufig überfordernd. Wir lesen im Alten Testament 613 Gebote, davon sind 365 Verbote und 248 die positiven Varianten, du solltest das tun. Das ist nur im Alten Testament. Im Neuen Testament fasst Jesus in Galater 5,14 so zusammen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder das ist nicht das, was Jesus gesagt hat, was zitiert worden ist, aber ist es nicht eigentlich so viel? So viel, wo man drauf sagt, wie soll ich das machen? Ich habe es gerade sehr vereinfacht, ne? Aber eigentlich gucken wir drauf und sehen, 365 Verbote für jeden Tag ein neues. Und wieder der Auftrag und jetzt muss ich den nächsten Schritt und ich will noch hier beten und ich muss noch da und das und das und Jesus sagt, ich soll das und das. Dieser Auftrag, der eigentlich so leicht schien, wirkt auf einmal doch komplex und groß. Auf einmal geht es nicht mehr nur noch darum, Ja zu sagen und sich einzuklinken, sondern auf einmal sehen wir, wir sollen unser Geld geben, wir sollen uns in andere Menschen investieren, Mentoring, Hauskreise, Sonntagsgottesdienste, 7-mal in der Woche am besten noch hier sein und das und dies und jenes und dann gibt es noch die ganzen Gebote und ah! Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der das Ganze noch bestärkt. Epheser 5, Verse 1 bis 20. Wir lesen mal gemeinsam einen längeren Text heute. Ich hoffe, die Jugend ist noch nicht von TikTok zerstört da hinten mit der Aufmerksamkeitsspanne. Kriegen wir es hin? Ja? Okay, Luca, das will ich hören. Wir lesen den gesamten Text und am Ende fasse ich nochmal zusammen, ja? Epheser 5, Verse 1 bis 20. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifend zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollt ihr nicht einmal reden. Genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und loben. Denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Ich hoffe, ihr seid nicht erschlagen. Ich habe diesen Bibeltext auch letztens in der Jugend vorgelesen, also ich bin wirklich optimistisch, dass ihr das auch schafft. Aber bevor wir reingehen in den Kontext, möchte ich kurz zwei Sachen einmal nochmal klarstellen, weil sie einfach undeutlich rüberkommen könnten. Und das ist einmal die Bibelstelle, darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache. Ganz wichtig ist mir dort einmal zu betonen, es geht in dem Kontext nicht darum, dass wir uns von Menschen distanzieren sollten, die Jesus nicht kennen und die in Sünde leben. Ganz im Gegenteil, wir als Krieger des Lichts haben den Auftrag, bei diesen Menschen zu sein. Nur weil jemand Herausforderungen hat, dann dürfen wir alle nicht miteinander reden. Ja, das ist mir einmal wichtig. Und das andere, in Epheser 5, Vers 5 steht, für den ist kein Platz im Himmelreich, der sexuell unmoralisch lebt und Habgier hat. Paulus meint damit nicht, dass jemand wegen eines Fehltrittes oder wegen einer Schwäche rausfliegt. Es geht um einen Lebensstil, der sich bewusst und dauerhaft von Gott distanziert. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir uns nicht hinstellen und erheben und sagen, nee, also du hast jetzt einmal hier, da, damit hast du Herausforderungen, du bist raus. Lass uns das Evangelium der Gnade Gottes nicht vergessen, dass Gott uns erretten musste, weil wir es nicht hinkriegen. Wir sind kein Mühe besser als andere. Das ist mir ganz wichtig, bevor wir reingehen in die anderen Sachen. Denn der erste Punkt, den ich aus diesem Text herauslese, ist, du als Nachfolger Jesus bist Krieger des Lichts und Gottes Maßstäbe sind wichtiger als deine. Wir haben Ja zu Jesus gesagt, vielleicht hast du es auch noch nicht getan, aber wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du Ja zu seinen Maßstäben gesagt. Auch wenn ich manchmal davor stehe, auch vor diesem Text und sage, das fordert mich heraus. Es fordert mich heraus, dass ich manchmal habgierig bin. Es fordert mich heraus, dass ich andere Menschen sehe, die nicht so handeln, wie dieser Text sagt und ich nicht darüber richten soll. Aber du als Krieger des Lichts darfst sagen, ich lege meine Maßstäbe ab und sage, Gott, auch wenn es mir schwerfällt, die Sachen, die du für mein Leben hast, sind besser für mich. Auch das ist Teil von Jüngerschaft. Auch wenn wir nicht verstehen, warum Gott das von mir fordert, zu sagen, ich bin gehorsam und gehe diesen Schritt mit dir. Ich bin gehorsam und bin bereit, meine Sachen abzulegen, um dich zu verehren. Paulus schreibt diese Stelle an die Gemeinde im Ephesus, um sie zu ermutigen. Ermutigen bei den ganzen Aufgaben? In den ersten Kapiteln redet er über theologische Sachen, die aufgeklärt werden müssen, Kapitel 1 bis 3. Und ab Kapitel 4 geht es um die praktische Umsetzung des Glaubens im Alltag. Kapitel 5, 1 bis 20, was wir gerade gelesen haben, steht mitten in diesen konkreten Anweisungen für ein Leben als Nachfolger Jesus. Das hat er quasi Babychristen gesagt. Also das sind so die Grundlagen an Werte, mit denen wir unterwegs sein sollen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es geht also genau um dich. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist nämlich immer beides. Es ist ein Zuspruch, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist bei ihm sicher, du darfst dich fallen lassen in seine Arme, aber ist auch der Anspruch, du willst auf den Berg hochkommen. Jesus will, dass wir gemeinsam ihm nachfolgen. Und ich habe einmal eine Tabelle mitgebracht mit den Dingen, die in dem Text wir herauslesen können. Und in den Versen 1 und 2 lesen wir, ahmt Gott nach als geliebte Kinder. Wir sollen leben, lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist die ultimative Form. Verse 3 bis 4, meidet Unzucht, Unreinheit, Habgier. Keine unanständigen Worte sollen wir prägen, sondern Dankbarkeit. Verse 8 bis 10, lebt als Kinder des Lichts, prüft das, was dem Herrn gefällt. Habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, sondern deckt sie eher auf. Verse 15 bis 17, achtet darauf, wie ihr lebt, nicht töricht, sondern weise, nutzt die Zeit, erkennt Gottes Willen. Und vor allem Verse 18 bis 20, lasst euch vom Geist erfüllen, nicht vom Wein, singt und dankt Gott in allem. Das ist so die Kurzfassung von all diesen Versen. Und ich lese das und ich bin auf der einen Seite total ermutigt und sage, ey, ich habe Lust, diese nächsten Schritte auch zu gehen. Ich habe Lust, Jesus ähnlicher zu werden, denn das ist das, wofür ich geschaffen worden bin. Ich bin sogar von Anfang an in seinem Ebenbild geschaffen, dann möchte ich doch auch mehr so handeln wie er. Wie so ein Kind, was seinen Papa anguckt, der schon den Baum hochklettern kann und sagt, das will ich auch mal können. Und auf diesem Weg sind wir trotzdem herausgefordert. Und auf diesem Weg sind wir trotzdem mit Herausforderungen oder mit Ansprüchen umgeben worden von Jesus, in denen wir unterwegs sein sollen. Ich habe ein Video mitgebracht, das eigentlich mal zeigen soll, wie sich dieser Auftrag manchmal so anfühlt. Ihr habt es vielleicht schon im Vorfeld gesehen. Ja, also manchmal fühlt es sich eigentlich so an, wie so ein Kind, was in viel zu großen Schuhen unterwegs ist. Man kommt vielleicht so ein paar Meter weit und das geht ganz gut, aber wir merken schon alle, vielleicht kennt ihr das gerade, ihr Eltern und eure Kinder, diese Schuhe anziehen und probieren damit Schritte zu machen, die Schuhe vom Papa anziehen und merken, ja, nach 2 Metern geht dann halt auch nichts mehr, da ist die Puste aus. So kann sich auch dieser Text für uns anfühlen. Es kann sich anfühlen nach einer Überforderung, nach einem Weg, den wir nicht schaffen können. Nach einem Weg, wo wir auf die Hilfe Gottes angewiesen sind. Ich habe bereits erzählt, vor einem Jahr habe ich in Hamburg angefangen, Theologie zu studieren und darf parallel in der Arche angestellt sein für die Jugendleitung und die Co-Leitung der jungen Generation. Und wir hatten einen 3-monatigen Übergang zwischen meinem Vorgänger Julian und mir. Und am 31.08. letzten Jahres, also fast jetzt genau ein Jahr her, hatten wir einen Aussendungsgottesdienst für ihn, wo wir ihn gesegnet haben und er mir quasi die Leitung offiziell übertragen hat. Und wir haben als Jugend eine Billardkugel als Logo. Und er hat eine Billardkugel ausgedruckt oder eine Billardkugel geholt und was draufgedruckt. Und er stand vor mir und ich saß in der ersten Reihe und er guckt mich an und gibt mir diese Billardkugel und sagt, ich habe das alles die letzten 5 Jahre geleitet. Hier ist diese Kugel, die mag zwar eigentlich nicht schwer sein, aber die Last dahinter, hinter einem Auftrag für 70, 80 Jugendliche verantwortlich zu sein, die spürt man nicht mit einer Kugel, sondern das ist der Auftrag Gottes, der uns gibt. Und in dem Moment habe ich mich gefühlt wie dieses Kind. Und ich habe genauso wie ein Kind angefangen zu weinen. Weil ich realisiert habe, dass Gott mir einen Auftrag gibt und ich ihn gar nicht schaffen kann. Weil wir alle realisieren sollten, unabhängig davon, ob du eine Berufung für einen bestimmten Bereich bekommen hast, wir haben alle die Berufung bekommen, Krieger des Lichts zu sein. Wir haben alle den Auftrag von Gott bekommen, in dieser Welt Jesus zu verherrlichen und sein Evangelium zu verkündigen. Alle. Und trotzdem fühlt es sich an wie ein zu großes Paar Schuhe. Ein Paar Schuhe, wo wir forschen und sagen, wie soll ich das schaffen? Jesus lieben ist dafür die wichtigste Bedingung. Nachfolge ist ein zu großes Paar Schuhe. Und ich glaube sogar, dass Jesus selber einen Moment hatte, in dem er das realisiert hat, dass Nachfolge zu groß ist. Wir lesen in Matthäus 26, 39, und er ging ein wenig weiter, kurz vor seiner Kreuzigung, fiel nieder auf sein Angesicht und betete, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Jesus sieht, dass es nicht leicht ist. Er weiß, was passieren wird. Und in dem Moment sagt er aber nicht, Gott, wie soll das alles gehen? Lass das sein, ich mache das auf gar keinen Fall. Sondern der Satz geht so weiter. Er sagt, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, ich bin überfordert. Ja, ich krieg es allein nicht hin. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Er legt die Sachen, die er sieht, die Herausforderungen, die er sieht, in Gottes Hände und sagt, dein Wille ist wichtiger als das, was ich tue. Und das ist der zweite Punkt. Ich erkenne, dass Gottes Wille besser ist und dass ich dafür bereit bin, alles zu geben. Das ist das Zweite, was Jüngerschaft ausmacht. Dass wir erkennen, dass Gottes Wille besser ist. Nicht nur seine Werte sind besser für unser Leben, sondern auch sein Wille ist besser. Und das, was er tut, ist vollkommen. Gott ist treu und gerecht. Ich habe ein kleines Beispiel aus der Welt des Fußballs mitgebracht. Emre Can, ein Fußballer, wo ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal zitiere, sagte nach einem Spiel, wenn ich auf den Platz gehe, will ich alles für meine Mitspieler geben. Sie sind wie eine Familie für mich und eine Familie muss man beschützen. Es geht ihm nicht um seinen konkreten Willen, zumindest in dem Interview. Wie es in echt aussieht, das weiß ich nicht. Aber es geht ihm darum, dass der Siegeswunsch der Mannschaft an erster Stelle steht. Nicht seine Leistung, sondern das, was die Mannschaft am Ende tut. Und wir wollen auch gewinnen. Ihr habt eben ja dazu gesagt, wir wollen alles geben, damit Jesus auf dieser Erde gewinnen kann. Damit mehr Menschen eines Tages, vielleicht hier in diesem Gottesdienstsaal sitzen, aber vor allem eines Tages mit uns im Himmel sind. Wir wollen alles dafür geben. Jesus wusste, dass es sich lohnt. Glaubst du, dass es sich nicht lohnt? Jesus war bereit, alles zu geben. Bist du bereit, alles zu geben? Oder sagst du, 10% meines Herzens, die reichen doch auch. Damit kann ich doch vielleicht diese eine Person retten. Und es geht um den einen. Es lohnt sich. Vielleicht kennt auch gerade ihr Jüngeren das, die noch zur Schule gehen, hier in der Gemeinde im Lobpreis so zu stehen. Freitags in der Jugend hier so zu stehen, das ist leicht. Darf ich euch das mal so blöd sagen? Das ist leicht. Aber verlasst das Gebäude und bekennt Jesus mit, nicht nur mit eurem Herzen, sondern auch mit eurem Mund. Da wird es herausfordernd. Da fängt Nachfolge erst an. Nicht sonntags um 10.30 Uhr, sondern sonntags um 12.30 Uhr. Montags um 8 Uhr in der Schule bis freitags 19 Uhr bei Matches. Das sind die Momente, wo Nachfolge entscheidend ist. Nicht, wenn wir hier das Haus putzen. Ey, das ist super, da sollen wir auch in dieser Liebe unterwegs sein und das ist eine ehrenwerte Sache. Das soll gar nichts degradieren hier. Aber Nachfolge ist nicht im Gemeindekontext das Entscheidende, sondern das ist ein Zurüstungsort für die Nachfolge. Nachfolge darf sich zu groß anfühlen. Und ich habe euch bewusst mit einem gewissen Bibeltext überfrachtet. Es darf sich zu groß anfühlen, denn mein dritter Punkt ist, Nachfolge ist für uns zu groß, aber Gott muss in den Schuh passen, nicht du. Ich habe eben ein Video von dem Kind auf dem Schuh gezeigt. Mein Bruder und ich haben immer so ein Spiel gespielt, wo wir auf dem Fuß des anderen standen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja, wo dann mein Bruder sich auf meine Füße gestellt hat und die Hände so nach vorne ausgestreckt hat und wir dann so rumgewatschelt sind. Dabei haben wir immer gesungen, wir sind eine Ente, warum auch immer. Ja, und es war einfach gut, es war einfach lustig und wir hatten Freude. Und ich habe, als ich kleiner war, mich auch auf die Schuhe vom Papa gestellt. Heutzutage wäre das einfach nur schmerzhaft. Aber so ist es eigentlich. Und auch dafür habe ich ein Video mit dabei, um es euch nochmal ein bisschen bildlicher zu machen. Ja, der kleine Junge, der sich auf die Füße vom Papa stellt. Mit den Schuhen könnte er niemals laufen. Das haben wir im ersten Video gesehen. Die Schuhe sind zu groß. Der Auftrag ist zu schwer. Den Berg zu erreichen, aus eigener Kraft niemals. Aus eigener Kraft niemals. Wir können unser Bestes geben und ich bin dankbar, dass Menschen wie Niklas und mir, bildlich gesprochen, schon ein bisschen vorausgegangen sind und oben stehen und mir die Hand hinhalten. Aber aus eigener Kraft niemals. Wir brauchen Jesus' Liebe und die Bereitschaft von uns, damit es passieren kann. Ihr kennt das alle, oder? So ist es, glaube ich, in Wirklichkeit mit Gott. Wir dürfen uns auf seine Füße stellen und wissen, dass er uns dorthin trägt. Was es von uns braucht, sind Hände, die sich nach oben ausstrecken und sagen, nimm meine Hand und trag mich. Das finde ich an diesem Video so schön, dass dieses Kind stellt sich auf die Schuhe und das würde nicht halten, wenn er nicht sagt, ich strecke meine Hände aus und gebe dir die Verantwortung hin. Ich gebe dir alles hin, was ich habe, damit du mich tragen kannst. Das ist doch eigentlich Lobpreis. Zu sagen, ich stelle mich hin und du darfst meine Schritte leiten und ich strecke mich nur nach dir aus und sage, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker und du darfst mein Leben bestimmen. Das ist, was dieses Kind eigentlich sagt. Papa, ich vertraue dir. Ich gebe mein Bestes, du machst den Rest. Heute vor dem Gottesdienst noch zusammen für gebetet. Hebe die Hände zu ihm nach oben. Das ist Lobpreis. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich, das ist Nachfolge. Die Erkenntnis, dass wir es alleine nicht schaffen, ist die erste Bedingung für Nachfolge. Wenn du dich fragst, folge ich Jesus nach, dann frag dich vielleicht auch mal, wessen Applaus suche ich? Wenn ihr hier in der Gemeinde die letzte Ecke sauber macht, im Ranger-Gottesdienst euch voll rein investiert, wessen Applaus suche ich? Wenn ihr diese Frage beantworten könnt mit, ich suche den Applaus von Jesus, dann wisst ihr, ihr seid on track. Und ansonsten möchte ich dich heute herausfordern, zu sagen, frag dich nochmal, in wessen Schuhe du dich gerade reinstellst. Probierst du deinen eigenen Weg zu gehen und zu sagen, ey, ich mach das alleine? Oder bist du an dem Punkt, dass du sagst, Jesus, dein Auftrag, ey, den will ich gehen. Ich habe Lust, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Bei uns in der Jugend haben wir immer etwas, das nennt sich Moment der Entscheidung. Und ich habe es für heute hier auch mal mitgebracht. Und ich möchte euch herausfordern und würde euch bitten, einmal aufzustehen. Kennen wir jetzt schon vom Lobpreis. Und in der Bibel lese ich immer wieder, dass wir einen Gott haben, der Entscheidungen liebt. Ein Ja soll ein Ja sein und ein Nein. Das lesen wir immer wieder und das kennen wir auch, oder? Dass Gott keine halben Sachen macht. Ja oder Nein. Und deshalb haben wir das bei uns auch integriert, dass wir am Ende immer einen Moment haben, wo wir etwas festmachen können. Wo wir diesen nächsten Schritt gehen können. Und das soll ein Moment sein zwischen dir und Gott. Nicht zwischen dir und deinem Nachbarn und Gott, sondern zwischen dir und Gott. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, auch dort, wo du stehst, gerade einmal deine Augen zu schließen. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott ist. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was so der grobe Inhalt war. Wir haben Aufträge und Werte von Gott bekommen, die wir als Krieger des Lichts annehmen dürfen. Wo wir sagen dürfen, ja, wir folgen dir nach. Und wenn wir Ja gesagt haben, dann sind seine Werte und seine Maßstäbe wichtiger als die, die wir selber haben. Nachfolge ist für uns zu groß, aber der Schuh muss nicht uns passen, sondern Gott. Und ich habe zwei Fragen mit. Und wenn du heute hier bist und du hast vielleicht noch nie Ja zu diesem Jesus gesagt oder du hast noch nie ein Ja zu Jesus oder zur Taufe abgegeben, dann darfst du da, wo du bist, gerne gleich einmal deine Hand heben, damit ich dich gleich in ein Gebet mit einbeziehen kann, um Ja zu Jesus zu sagen, um diesen nächsten Schritt mit ihm weiterzugehen. Danke. Auch wenn du dich nicht meldest, kannst du das mit Gott festmachen. Wir werden nachher gemeinsam beten, aber es lohnt sich, Dinge festzumachen. Cool. Und die zweite Frage, die ich habe, die ist, wenn du heute hier bist und sagst, ich erkenne heute zum ersten Mal an, ich bin vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs, aber ich möchte heute nochmal ganz neu festmachen, dass ich bereit bin, ihm nachzufolgen, im Alltag und nicht nur in der Gemeinde, dann darfst du auch da, wo du jetzt bist, deine Hand einmal ausstrecken und sagen, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Danke für die ganzen Hände. Wow, danke. Wie ermutigend. Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen und ich habe ein Gebet mitgebracht, was ihr einfach nachbeten könnt, ob ihr gerade das erste Mal Ja zu Jesus gesagt habt oder ob ihr das erste Mal oder erneut Ja zu seiner Nachfolge gesagt habt. Und ich bete vor und ihr dürft gerne nachbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich weniger liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich mehr lieben. Du bist für mich gestorben, wurdest begraben und bist wieder auferstanden. Ich möchte als dein Kind leben und du darfst mein gesamtes Leben bestimmen. Danke für das, was du getan hast. Ich möchte dich mit meinem Leben ehren. Amen. Herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung in eurem Leben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt nochmal einen Segensteil. Habe ich das richtig? Ein Lied? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich möchte euch echt ermutigen als Gemeinde, dass ihr gemeinsam diesen Schritt weitergehen dürft. Das ist so cool, dass ihr für eure Gemeindeleitung betet. Dass ihr diesen Schritt festmacht, zu sagen, ja, wir wollen das ehren, was dort passiert. Und ich glaube, Jesus ermutigt euch heute. Vielleicht fordert er euch auch heraus, eure Werte nochmal zu prüfen, diesen nächsten Schritt nochmal zu gehen und sagen, Gott, da bin ich vielleicht gerade an falschen Wegen unterwegs. Das dürfen wir immer wieder neu festmachen. Ich freue mich. Amen. Amen.